44 betrachten. Bitte. Ich darf heute einen Predigttext aus Lukas 4, Vers 31 bis 44 vorlesen in der Schlachterübersetzung. Jesus treibt einen unreinen Geist aus. Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehren, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach: Lasst ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und ein Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren? Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte in der umliegenden Gegend. Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus und anderer Kranker. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen: Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort, und die Volksmenge suchte ihn und kam zu ihm. Und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa.
Danke fürs Lesen. Bei uns daheim gibt es ganz selten, aber manchmal die Situation, dass in der Küche der Abwasch zu machen ist und ich weiß, ich könnte das tun. Und meine Frau wird sie freuen, aber ich will nicht. Wie gesagt, selten, aber es kommt vor. Und vielleicht kennst du auch Situationen, wo es dir ähnlich geht, wo du einer Person was Gutes tun könntest, aber du willst nicht. Und du kennst bestimmt auch umgekehrt die Situation, dass du einer Person was Gutes tun willst, aber du kannst es nicht. Vielleicht wenn wer dir nahe steht, schwer krank ist und du würdest gern helfen, aber du kannst es einfach nicht. Lukas stellt uns in seinem Evangelium eine Person vor, die diese zwei Situationen überhaupt nicht kennt, die zwei Probleme nie hat. Jemanden, der nie Gutes tun könnte, und es aber dann nicht tut und sich für etwas Schlechteres entscheidet. Eine Person, die ja nie Gutes tun will und dann an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommt. Lukas stellt uns Jesus vor, der Gutes tun kann und Gutes tun will. Oder mit anderen Worten, Jesus, der mächtig und barmherzig ist. Jesus, der mächtig und barmherzig ist. Mächtig, er kann alles tun, er kann alles. Und barmherzig, er will Gutes. Er kann alles und er will Gutes. Und eigentlich stellt uns Lukas ja in seinem ganzen Evangelium Jesus vor, aber im heutigen Text sehen wir Jesus zu Beginn seines öffentlichen Auftretens. Genauer genommen schon einige Verse zuvor, die wir von Wolfgang vor 2 Wochen gehört haben. Und ich möchte da 2 Verse draus nur mal vorlesen, Kapitel 4, 18 bis 19. Da liest Jesus aus Jesaja vor und er sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und dann macht er die Buchrolle zu und sagt: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und die Aussage bleibt dann so stehen in Nazareth. Die Menschen lehnen Jesus ab und die Situation eskaliert. Sie wollen ihn von dem Berg runterstürzen. Und Jesus geht dann weg. Er entkommt. Und er geht weiter nach Kapernaum. 40 Kilometer weiter, 600 Höhenmeter tiefer, am Ufer vom See Genezareth. Und dort passiert was ganz anderes. Die Aussage von Jesus, die bleibt dort nicht einfach stehen. Sondern genau das, was Jesus sagt, das passiert dort. Und Lukas zeigt uns in dem Text heute, dass Jesus wirklich mächtig und barmherzig ist. Schauen wir uns den ersten Punkt an, Jesus als mächtig. Und Lukas zeigt uns, Jesus in 3 Situationen als mächtig, nämlich erstens als mächtigen Verkündiger, zweitens als mächtigen Befreier und drittens als mächtigen Heiler. Mächtiger Verkündiger, mächtiger Befreier und mächtiger Heiler. Und bevor wir jetzt den Text genauer anschauen, bete nur, bet gerne im Stillen mit. Ja, Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für das, was wir da lesen dürfen. Und bitte öffne jetzt unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dich mehr kennenlernen, dass wir in dem Text sehen, wie du mächtiger Gott und barmherziger Gott bist. Amen. Also schlag gern deine Bibel auf. Wir starten in den Versen 31 bis 32 in Kapitel 4, wo wir Jesus als mächtigen Verkündiger sehen. Die Erzählung beginnt ganz ähnlich wie in Nazareth. Die Verse zuvor, da jetzt in Kapernaum. Vers 31, Jesus geht am Sabbat in die Synagoge und er lehrt. Und dann in Vers 32 erwähnt Lukas ganz ein interessantes Detail. Er sagt, die Leute waren betroffen von seiner Lehre. Sie waren betroffen, weil Jesus mit Vollmacht redete. Was heißt das mit Vollmacht? Ich denke, Jesu Worte waren einfach anders, weil es waren Gottes Worte. Gottes Worte sind Wahrheit und Gottes Worte, die haben Kraft. Jesus redete mit Vollmacht. Und damit war Jesu Lehre völlig anders als die Lehre von den Schriftgelehrten damals. Bei den Juden war es üblich, dass eine Aussage dann was wert war, die war dann gewichtig, wenn man sie auf möglichst viele Autoritäten und Lehrer berufen hat können, die das Gleiche schon davor gesagt haben. Also wenn 10 Rabbis vor mir die gleiche Meinung gehabt haben, dann hat die Meinung was gegolten. Und so haben sie, wenn sie geredet haben, immer zitiert und zitiert und zitiert. Und ich denke, Jesus hat das nicht nötig gehabt. Jesus hat Gottes Wort in Reinform ausgesprochen. Das hat seine Rede vollmächtig gemacht. Und ich glaube, die Leute haben das gemerkt und waren deswegen betroffen von seiner Lehre. Und Jesus spricht auch heute zu uns. Er steht nicht in der Synagoge vor uns, aber er spricht in seinem Wort, in Gottes Wort der Bibel zu uns. Und ich möchte die Frage stellen: Was ist deine Erwartung, wenn du die Bibel aufschlagst? Erwartest du, dass diese Worte von Gott Vollmacht haben? Erwartest du, dass diese Worte die Kraft haben, dich zu verändern? Erwartest du, dass Gott die Worte nimmt und in dir was bewirkt damit? In dir arbeitet mit dem Wort? Es ist nämlich nicht so, dass wir auf der einen Seite Gottes Wort haben Und auf der anderen Seite tut Gott dann losgelöst davon mächtige, wunderbare Dinge. Sondern es ist so, Gott benutzt dieses Wort, um mächtig zu wirken. In dir, wenn du das liest und vertraust. Wie immer sagen, ich spüre das nicht immer. Wenn ich die Bibel aufmache, ich fühle das nicht spürbar, dass da jetzt Gottes verändernde Kraft am Werk ist. Meistens nicht. Und trotzdem ist es so. Und was für eine gute Erinnerung da zu Beginn vor dem Text, dass Gottes Wort Vollmacht hat. Dass das die Schriften sind, die Kraft haben, die Weise zu machen zur Errettung, die ausrüsten zu jedem guten Werk und die Gott verwendet, um das auszurichten, was ihm gefällt, in dir. Erinnern wir uns an das, wenn wir jetzt weitergehen im Text, dass das Gottes Worte sind, die Vollmacht haben. Lukas sagt uns Jesus als mächtigen Verkündiger. Und er zeigt uns als zweiten Punkt Jesus als mächtigen Befreier. Jesus als mächtigen Befreier. Lukas verliert keine Zeit. Er ist ein super Geschichtenerzähler und er bricht es aufs Wichtigste runter. Die Geschichte gewinnt Dynamik in Vers 33. Jesus lehrt und alle horchen auf ihn. Und in einer kurzen Redepause hätte man wahrscheinlich eine Stecknadel fallen hören. Und dann gibt es einen Zwischenruf in Jesu Lehre. Ein Mann schreit laut auf. Und Lukas sagt, er hat den Geist eines unreinen Dämonen in Vers 33. Er war besessen von einem gefallenen Engel. Von einem Engel, der sich mit Satan gegen Gott gewendet hat. Und dieser Dämon hat Besitz genommen von dem Menschen, hat ihn kontrolliert. Und der Dämon wird als unrein beschrieben, weil er gegen den reinen, heiligen Gott gerichtet ist. Und die Menschen schauen wahrscheinlich alle auf diesen Besessenen hin. Der schreit mit lauter Stimme, Vers 34, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Er weiß Jesu Namen, Jesu Herkunft, das geht ja nur, das haben die Menschen auch gekannt. Aber er weiß auch, dass Jesus die Macht hat, ihn zu verderben. Er weiß, das ist keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern er weiß, Jesus steht weit über ihn. Und er weiß, Jesus ist der Heilige Gottes. Heilig heißt ausgesandert, also der von Gott für bestimmte Aufgabe Gesandte. Der Mensch ist nicht einfach nur verrückt. Da ist ein realer Dämon. Und der weiß Dinge über Jesus, die Jesus noch gar nicht offenbart hat zu dem Zeitpunkt. Der Dämon hat eine sehr akkurate Theologie eigentlich. Jesus ist der Heilige Gottes, sagt er. Aber er hasst Jesus. Für uns sind Dämonen und Besessene ja recht ungewöhnlich. Zumindest für mich. Ich habe noch nie wen getroffen, der besessen war oder zumindest nicht bewusst. Aber es gibt Kulturen, die das kennen, die das fürchten. Und für die Menschen damals war das anscheinend auch nicht überraschend. Aber was schon ungewöhnlich war und überraschend war, das ist, was dann als nächstes passiert. In Vers 35 befiehlt Jesus diesem Dämon. Er befiehlt ihm zu verstummen und den Menschen zu verlassen, auszufahren. Und es gibt überhaupt keine Diskussion, sondern es passiert genau das, was Jesus sagt. In genau dem Moment, wo Jesus es sagt. Der Dämon fährt aus und er versucht, diesen Menschen zu verletzen, indem er am Boden wirft. Aber Jesus lässt es nicht zu. Der Mann war völlig gefangen vor diesem bösen Geist, kontrolliert und Jesus befreit ihn einfach nur durch seine Worte. Der Dämon, der die Macht hat, so einen Menschen zu kontrollieren und keiner kann was dagegen tun, der schreit vor Jesus auf. Er hat nicht den Hauch einer Chance. Jesus befreit nur durch sein Wort. Er ist ein mächtiger Befreier. Und die Reaktion der Menschen in Vers 36 ist verständlich dann. Sie sind entsetzt, erstaunt. Sie haben davor Jesu Vollmacht gehört in Jesu Worten. Und jetzt sehen sie es und erleben sie es. Jesu Vollmacht. Mit Vollmacht und Kraft gebietet er und die unreinen Geister fahren aus, sagen sie. Und sein Ruf verbreitet sie natürlich in die ganze Gegend, Vers 37. Was da passiert, hat mich sehr stark an die Schöpfung erinnert. Wo Gott spricht und es passiert was. Und da spricht Jesus und es passiert was. Er spricht in diese gefallene Schöpfung rein und er stellt wieder her. Jesus ist ein mächtiger Befreier. Und das Dritte zeigt uns Jesus, zeigt uns Lukas, Jesus als mächtigen Heiler. Als mächtigen Heiler. Schlag auf Schlag erzählt er die nächste Begebenheit, die am gleichen Tag nur passiert, Vers 38. Jesus geht aus der Synagoge raus und geht ins Haus von Simon. Und Simon war ein einfacher Mann, ein Fischer. Seine Schwiegermutter ist krank, die hat heftiges Fieber. Und sie bitten Jesus für die Schwiegermutter. Sie haben gesehen, er ist mächtig. Wahrscheinlich haben sie gebeten, zu helfen. Und Vers 39, der Satz ist für uns, denke ich, nur viel überraschender als das, was wir davor von diesem Besessenen gehört haben. Zumindest für mich. Weil wir kennen Fieber. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du mit Fieber zum Arzt gegangen bist, sitzt im Wartezimmer und dann kommst du an die Reihe. Und der Arzt redet gar nicht mit dir, sondern er redet mit deinem Fieber. Und er sagt dem Fieber, es soll dich verlassen, du bist wieder gesund und gehst nach Hause. Mir ist das noch nie passiert. Mit einem Fieber redet man einfach nicht. Aber Jesus tut genau das. Er befiehlt dem Fieber und es verlässt die Frau. Er redet mit dem Fieber wie mit einer Person. Und das Fieber gehorcht. Das Fieber gehorcht? Vielleicht haben wir uns gewöhnt daran, dass Jesus sowas tut, aber das ist nicht normal. Das ist extrem unerwartet, was da passiert. Lukas war Arzt und der hat sich wahrscheinlich ein bisschen mit Fieber auskennt. Und er hat gewusst, das macht man normal nicht so. Und jetzt, 2000 Jahre später, es hat noch immer kein Arzt geschafft, mit einem Fieber zu reden und ihm zu befehlen, eine Person zu verlassen. Wir können Fieber senken, symptomatisch. Wir können Infektionen ursächlich behandeln, die Fieber auslösen. Aber keiner kann das mit Worten tun. Niemand kann mit Worten sofortige, vollständige Heilung bewirken. Weil das ist genau das, was da passiert. Diese Frau, die steht sofort auf und dient Jesus. Wahrscheinlich hat sie Abendessen zubereitet. Und wenn dieses Fieber Jesus gehorcht, dann gehorcht ihm eigentlich letztlich alles. Dann gehorchen ihm Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Zellen, Botenstoffe, alles. In dem Moment, wo Jesus spricht, gehorcht alles. Jesus ist mächtiger Heiler. Lukas hat uns Jesus gezeigt als mächtigen Verkündiger, mächtigen Befreier und mächtigen Heiler. Und überall, wo Jesus da mächtig wirkt, tut er es durch seine Worte. Durch seine Worte wirkt er mächtig. Er tut Dinge, die nur Gott tun kann, weil er selber der allmächtige Gott ist. Wie reagierst du auf diesen mächtigen Jesus? Wie reagierst du auf den mächtigen, starken Jesus, der alles kann? Glaubst du nur dran, dass es ihn gibt, dass er mächtig ist? So wie dieser Dämon? Oder bist du betroffen über seine Worte und reagierst drauf mit freudigem Dienst, so wie diese Schwiegermutter es tut? Wie reagierst du auf diesen mächtigen Jesus? Schauen wir weiter in dem Text. Jesus ist mächtig. Lukas hat uns das gezeigt. Diese Wunder, von denen er berichtet, die sind wie eine Bühne für seine Macht. Aber ich denke, sie sind noch mehr als das. Sie zeigen auch Jesu Barmherzigkeit. Die Menschen, von denen wir da lesen, die sind nicht nur Demonstrationsobjekte, an denen Jesus seine Macht zeigt. Er wendet sich den Menschen wirklich barmherzig zu. Er hilft ihnen. Er kann helfen und er will helfen. Er gebraucht seine Macht, um barmherzig zu sein. Ich denke, das ist der zweite Punkt, den Lukas uns da vor Augen malen will, wie Jesus ist. Jesus ist barmherzig. Er ist diesem Besessenen barmherzig begegnet. Er ist dieser kranken Frau barmherzig begegnet. Er hat befreit. Er hat geheilt. Einen Mann, eine Frau, seelisch, geistlich und körperlich. Er hat seine Macht gebraucht, um einzelnen Menschen barmherzig zu begegnen. Und er tut es nicht nur bei Einzelnen. Lesen wir weiter in Vers 40. Da lesen wir, dass Jesus vielen Menschen barmherzig begegnet. Als aber die Sonne unterging, lesen wir da. Also es wird dunkel, aber Jesu Arbeitstag ist noch lange nicht zu Ende. Mit dem Sonnenuntergang ist nämlich die Sabbatruhe vorbei und alle Menschen bringen ihre Kranken zu Jesus. Wirklich alle. Steht alle, die Kranke hatten. Und Jesus legt eine Nachtschicht ein. Er schickt keinen weg. Jesus heilt alle durch Handauflegen. Alle, die kommen, werden geheilt. Was für ein barmherziger Jesus ist das? Was für ein barmherziger Jesus? Stell dir vor, du würdest einem Obdachlosen vor dem Supermarkt 5 Euro geben. Und dann kommen alle Obdachlosen von ganz Innsbruck und sie wollen alle 5 Euro von dir und du musst die ganze Nacht aufbleiben und das verteilen. Würdest du dich freuen? Jesus tut's gerne. Er wendet sich den Menschen barmherzig zu. Wenn es in der Nacht in Kapernaum ein Krankenhaus gegeben hätte, der Nachtdienst wäre sehr ruhig gewesen. Und am nächsten Tag wäre das Krankenhaus leer gewesen, völlig leer, weil keine Kranken mehr da wären. Und Jesus treibt dann nur mehr Dämonen aus, in Vers 41 sehen wir das. Und sie wissen auch wieder, wer Jesus ist. Sie sagen, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus befiehlt ihnen auch wieder zu schweigen. Und Lukas hat da einen interessanten theologischen Kommentar dazu. Er sagt nur mal, weil sie wussten, dass er der Christus war. Darum befiehlt er ihnen zu schweigen. Also Lukas bestätigt diese Aussage von diesen Dämonen, die ist korrekt. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Eigentlich ist es genau das, was er zeigt mit diesen Wundern. Dass er Gottes Sohn ist, von ihm gesandt ist. Aber Jesus nimmt dieses Zeugnis nicht an von den Satansdienern, von diesen Lügnern. Aber wenn ein Lügner die Wahrheit sagt, das ist nichts wert und es sind seine Feinde. Die Nacht ist lang, Jesus heilt und befreit. Und in Vers 42 lesen wir, es wird wieder Tag. Es dürfte wirklich lang gewesen sein. Und Jesus geht dann hinaus an einen ruhigen Ort. Und nach einem Text, wo fast jeder Satz eine Überraschung war, ist die Reaktion der Leute jetzt verständlich. Alle suchen ihn und sie wollen ihn bei sich behalten. Es ist gerade das Schönste in ihrem ganzen Leben passiert. Es wäre das Beste, Jesus bleibt da und macht weiter. Er könnte nur so vielen Menschen helfen. Es läuft doch alles super. Warum geht Jesus weg? Was könnte besser und wichtiger sein als das, was Sie da in Kapernaum erlebt haben? Und Jesus erklärt es ihnen dann in Vers 43. Und dann in 44 lesen wir, er zieht weiter und verkündigt weiter in den Synagogen von Galiläa. Und ich weiß nicht, ob die Leute verstanden haben, warum Jesus weggeht. Ich weiß nicht, ob sie Vers 43 verstanden haben. Jesus sagt, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt. Jesus muss es tun, dazu ist er gesandt, Jesus hat einen Auftrag. Und er sagt, das, was die Leute da in Kapernaum gesehen haben, das ist nur der Anfang von dem großen Auftrag, den er hat. Und Jesus sagt, er muss auch zu den anderen Städten gehen, zu anderen Menschen, weil sein Auftrag auch ihnen gilt. Also der Auftrag ist größer und die Reichweite ist größer. Und was ist denn sein Auftrag? Er sagt, der Auftrag ist das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Und das kann man anders formulieren, mit folgenden Worten, die gute Botschaft von der Königsherrschaft Gottes verkündigen. Evangelium heißt gute Botschaft. Und das Reich Gottes ist kein territoriales, begrenztes Land, sondern es ist die Königsherrschaft Gottes. Die gute Botschaft von der Königsherrschaft Gottes. Die gute Botschaft von der Königsherrschaft Gottes, die verkündigt Jesus. Und die hat er in Kapernaum schon verkündigt durch das, was er getan hat. Er hat ihnen gezeigt, dass er mächtig ist. Er ist der mächtige König in der Königsherrschaft Gottes. Und er hat ihnen gezeigt, dass er barmherzig ist. Darum ist das eine gute Botschaft. Aber zugegebenermaßen in dem Text heute sieht man nur einen kleinen Teil von dem, was das bedeutet. Was die gute Botschaft von der Königsherrschaft Gottes ist. An diesem Tag in Kapernaum sagt Jesus, dass er einzelnen Menschen in seiner Macht barmherzig begegnet. Und am Abend vielen barmherzig begegnet. Und dann im ganzen Lukas-Evangelium sehen wir, wie Jesus noch viel mehr Menschen barmherzig begegnet. Und wir blicken jetzt zurück auf Jesu Leben. Wir blicken auf seinen Tod am Kreuz und auf seine Auferstehung. Und wir sehen das im Rückblick nur klarer. Die Königsherrschaft Gottes, die zeigt uns Gott nämlich in Jesus. Aber nicht auf einem Thron, wie man es erwarten würde, sondern auf einem Kreuz. Die Dinge in dem Text heute, die sind am Kreuz nur vollkommener passiert. Jesus ist mächtig und barmherzig. Am Kreuz ist er mächtig, weil er über Sünde und Tod siegt. Und am Kreuz ist er barmherzig, weil er jeden, der kommt, heilt und befreit von der schlimmsten Gefangenschaft und Krankheit, die es gibt, von der Sünde. Er schickt keinen weg. Jeder, der kommt, wird befreit aus der Gefangenschaft der Sünde. Paulus schreibt es im Kolosserbrief, Kapitel 1, 13, so. Denn er, nämlich Jesus, hat uns, die Gläubigen, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Die Königsherrschaft Gottes, die besteht aus Menschen, die Jesus aus der Gewalt der Finsternis befreit und unter seine Königsherrschaft stellt. Und welche Menschen sind es? Es sind nicht die, die nur viel Wissen über Jesus haben. Die glauben, dass es ihn gibt und dass er mächtig ist. Es sind die, die im Vertrauen zu Jesus kommen. Die im Vertrauen zu Jesus kommen. Ich möchte dir die Frage stellen, vertraust du auf den mächtigen und barmherzigen Jesus? Vertraust du auf den mächtigen und barmherzigen Jesus? Er ist mächtig genug, um dich von deiner Schuld zu befreien. Und er ist barmherzig genug, um es zu tun. Das ist eine gute Botschaft. Gehörst du zu denen, die im Vertrauen zu ihm kommen? Jesus kümmert sich um dieses riesengroße Problem der Sünde. Aber er kommt auch in den kleinen Alltag einer kranken Frau mit Fieber. Kommst du auch mit deinem kleinen Alltag zu Jesus? Kommst du zu Jesus mit dem, was dir heute beim Einschlafen und morgen beim Aufwachen Sorge bereitet? Jesus ist mächtig. Egal, was du planst oder tust, Jesus weiß nicht nur, wie es ausgeht. Jesus bestimmt, wie es ausgeht. Er ist mächtig. Und er ist barmherzig. Wenn du ihm vertraust, dann schickt er dich nicht weg, sondern dann begegnet er dir barmherzig in deinem Alltag. Jesus ist mächtig genug für deinen Alltag und barmherzig genug für deinen Alltag. Drum vertraue auf den mächtigen und barmherzigen Jesus. Betet jetzt nur mit mir gemeinsam. Jesus, danke, dass du mächtig bist und dass du barmherzig bist. Danke, dass du es in so vielen Situationen zeigst und tust und so herrlich im Kreuz und in deiner Auferstehung tust. Dass du mächtig über Sünde siegst und es barmherzig Sündern zugutekommen lässt. Herr, wir wollen dir loben und dir vertrauen dafür. Amen.